Kein Einzelfall, ist der ELF auch schon zweimal passiert, glaube ich, ne? Man sieht, dass unsere Sportart einfach noch nicht stabil ist. Was sehr schade ist, vor allem geht es um die Strukturierung und die Planung von Training, dass eben ein 10-Jähriger dann schon 4-mal, 5-mal die Woche trainiert, ohne den Spaß dabei zu verlieren, um weiter dran zu bleiben. Da sind wir einfach schlecht.
Wir liegen vor der ELF- und GFL-Saison, die Vorbereitungen laufen, es ist immer mehr los, Spieler werden verpflichtet und neu verkündet wird, wo die einzelnen Mannschaften spielen werden, da gehen wir gleich darauf ein. Wir sind der Football Hard Nah Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Podcast-Berater, Video-Audio-Cutter und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann. Hallo!
Johannes, grüß dich, hallo!
Hallo, wie ist die Stimmung im ZDK Sportpark in Neusitz, Martin?
Ja, momentan in Neusitz, nur noch ein bisschen. Mitte der Woche fahre ich dann nach München auf die Convention der National Strength and Conditioning Association. Ja, cool. Da werde ich dann am Donnerstag am Speakers Dinner teilnehmen und Speakers Meet und dann am Freitag Nachmittag einen Vortrag halten und werde dort auch die ganzen Zeit was verbringen bis zum Wochenende, mich mit Kollegen austauschen, mal nicht aus dem American Football Bereich oder hauptsächlich sind schon auch ein paar aus dem American Football Bereich dort. Es sind ein paar Corey Chapman, den ich in Stuttgart kennenlernen durfte, Simon Gawanda, also auch Footballer, die jetzt im Bereich Sport, Athletik auch was machen, mich mit denen vielleicht auch treffen. Also ob ich die jetzt alle treffe, aber ich weiß, dass sie dort sind. Das wird man sehen. Das ist eine große Veranstaltung an der TU in München. Also ein paar Tage noch hier im Sportpark, ein bisschen Trainings halten und dann geht's wieder weiter.
Ja, perfekt. Wirst du auch die Nadine Nurasset treffen?
Nein, ich glaube, die Nadine ist immer noch im Urlaub.
Nee, die ist schon wieder da, ja.
Die ist schon wieder da. Dann kann es sein, dass sie auch dort ist. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, ich schneide ja mittlerweile ihre Podcasts auch. Also sie hat ja diesen Between the Line Podcast und ja, da haben wir ein bisschen Kontakt. Und sie hat jetzt am Sonntag einen Podcast rausgebracht mit dem Frank Buschmann. Der war ja da bei RTL und wie der Buschi halt immer ein bisschen so ist, da packt er so ein bisschen aus, was ein bisschen so hinter den Kulissen auch teilweise so ablief. Und weil er wollte so die Nadine als Expertin halt irgendwie haben, so bei RTL vorne dran. Und dann gab es aber schon Verträge halt so mit den anderen Gesichtern und dann war sie halt eher immer ein bisschen so zweite Reihe und da erzählt er so ein bisschen, dass er das schade findet, weil er halt die Nadine sehr kompetent findet und jetzt nicht nur, weil sie eine Frau ist, da gesehen hat. Ja, das ist ganz spannend, wenn es mal interessiert, könnt ihr da auch mal reinhören, ja.
Between the Lines.
Genau, ja. Und ja, natürlich auch immer spannende Gäste. Die hatte den, wen hast du gerade gesagt? Den Garaffi, den hat sie, glaube ich, auch schon mal gehabt.
Gawanda.
Gawanda war es.
Gawanda, Simon Gawanda, ja.
Ja, ich glaube, den hat sie auch schon mal im Podcast gehabt, ja. Müssen wir auch mal einladen, Martin. Mach mal ein paar Interviews klar für den Podcast, wenn wir unterwegs sind.
Muss ich den Simon mal fragen, ob der Interesse hat, das zu machen.
Für unsere Hörer bestimmt auch interessant, ja.
Ja, bestimmt, ja.
Ja. Genau. Ja, Martin, es gab große News von, starten wir gleich mal mit der GFL. Normal starten wir immer mit der ELF, heute mal mit der GFL, denn die Kirchdorf Wildcats werden nicht in der GFL spielen. Da gab es dann eine Pressemitteilung, dass sie die Lizenz nicht wahrnehmen werden. Ja, es gab jetzt dann auch nochmal eine Aussage, dass die GFL niemanden nachrücken wird. Und dann hat er Sebastian Mühlenhof so getwittert, dass es jetzt das dritte Mal in Folge ist, dass die Liga nicht mit 16 Teams an den Start gehen wird.
Ja. Also kein Einzelfall, ist der ELF auch schon zweimal passiert, glaube ich, ne?
Ja, gefühlt auch fast jedes Jahr, ne?
Das ist. Man sieht, dass unsere Sportart einfach noch nicht stabil ist, was sehr schade ist, aber ich kann die Kirchdorfer da komplett verstehen. Wenn du ein verantwortungsbewusster Vorstand bist, dann würde ich sagen, gut, bei diesen Kosten, die wir haben, und dann, ich meine, ich rede ja auch immer bei der ELF von den Kosten und jetzt bei der GFL eben auch von den Kosten. Ja. Du kannst halt, wenn du es nicht hast, das Geld, dann kannst du es nicht machen. Und ich finde es eine mutige Entscheidung und die richtige Entscheidung, dann zu sagen, okay, wir haben das Geld nicht, dann werden wir auch nicht dort spielen. Denn wir werden nicht so ein Harakiri-Programm machen, dass wir sagen, ja, vielleicht kriegen wir mehr Zuschauer. Die haben ja ihre Zahlen seit vielen Jahren. Sie wissen seit vielen Jahren, wie viele Zuschauer kommen denn. Und ich erinnere mich auch immer an ganz viele und auch ich habe das früher geglaubt, ja, wenn wir dann aufgestiegen sind in die GFL, dann die höchste Liga, dann kriegen wir mehr Sponsoren und ja, wenn wir die Meisterschaft gewinnen, kriegen wir viel mehr Sponsoren. Nein, das ist nicht der Fall in der Regel. Das kann schon mal passieren, aber in der Regel ist das nicht der Fall. Du hast zwar mehr Aufmerksamkeit, aber deswegen kriegst du nicht automatisch exorbitant mehr Sponsoren und mehr Geld, weil die Region halt vorher schon fürs Football nicht mehr hergegeben hat. Und auch da, und ja, das ist einfach so. Da könnte man jetzt Lösungsvorschläge an die GFL insgesamt geben. Da muss man wieder schauen, ist das denn so überhaupt gewollt? Will man das so? Ist das unsere Sportstruktur? Also ich finde es mutig von den Kirchdorfern, von allen, die sagen, nee, wenn wir das Geld nicht haben, dann machen wir das nicht. Auf der anderen Seite ist es schwierig für die anderen, weil die natürlich ihren Sponsoren ausreichend Spiele angeboten haben und verkauft haben. Genau. Und die fallen dann weg. Dann ist es nicht schön. Und natürlich zeigt es immer wieder, dass wir eben noch nicht stabil sind als Sportart.
Ich meine, es heißt offiziell, dass es aufgrund von Spielermangeln nicht ist.
Ja, auch das habe ich gehört, vor allem im Bereich der Offense Line. Und da fangen wir jetzt aber nicht wieder an, im Podcast über die Offense Line-Spieler zu reden.
Aber regelmäßig das Thema, ja. Zu wenig gibt es
ja
in Europa mit hohen Niveau.
Ist ja kein Geheimnis. Und da müssen wir wieder über den Jugendfootball sprechen, weil das die einzige Chance ist. Und ich hatte jetzt erst heute Morgen mit einem Kollegen gesprochen, der auch der Meinung ist, wenn wir nicht die Jugend fördern, dann wird uns in ein paar Jahren die Spieler ausgehen, weil wir überall katastrophale Zustände im Jugendfootball haben. Habe ich auch lange nicht so gesehen, gebe ich schon auch ehrlich zu. Ich war fokussiert auf meine GFL-ELF-Laufbahn, war fokussiert darauf und habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Und seitdem ich jetzt eben auch Auswahltrainer bin in Bayern und mich mit Jugendfootball beschäftige, muss ich sagen, ja, das ist eine Katastrophe. Das ist einfach schlicht und ergreifend katastrophale Jugendzustände. Und der Kollege heute Morgen, der hat es drastisch ausgedrückt. Der hat gesagt, jeder schaut, dass seine Viertliga-Erwachsenenmannschaft irgendwie läuft, aber keiner achtet dann darauf, dass die Jugend gefördert werden muss. Da werden Amerikaner in der dritten, vierten Liga gekauft. Da werden Leute verpflichtet, wird ganz groß in der Presse gezeigt, aber dann haben sie keine Trainer und auch keine Jugendmannschaft. Und das muss ich zwischenzeitlich schon auch sagen, ja, schwierig, weil uns geht gerade da das Gas aus, ne?
Ja. Ja, das ist echt schade halt, ja, dass da dann zu wenig Spieler auch irgendwie nachkommen, ja.
Bin mir sicher, Johannes, dass alle Sportarten dieses Lied singen könnten, dass es überall ist und weil eben der Erwachsenensport halt mehr Aufmerksamkeit hat, ne? Als der Jugendsport, ne? Das ist halt einfach so.
Ja.
Aber wir brauchen die Jugend, ne? Ohne die Jugend geht's halt nicht.
Ja, und da hat dann, finde ich, halt auch USA, ne, mit ihrem Highschool-College-System, die haben da ganz anderen Fokus drauf. Also das ist bei uns ist alles, was mit Jugend, ja.
Die Frage ist,
wenn mein Kinder spielt, schaue ich es mir an, aber ansonsten nicht so.
Genau. Bisschen der Tenor. Die Frage ist, ob man das so highlighten kann. Also, das ist schon eine Frage, ne? Ob man zum Beispiel die Spiele, also ich sage jetzt mal, völlig verrückte Idee, ob das machbar ist, weiß ich nicht. Aber die Frage wäre schon, könnte man jetzt wie an der Highschool so ein Freitagabend-Event machen?
Ja.
Also könnte man hergehen und könnte sagen, hey, Friday Night Lights, auch in Deutschland, Jugendmannschaft spielt Freitagabend, gehen die Leute hin und schauen sich's an, also auch die, deren Kinder nicht dort spielen.
Ja. Man müsste mal marketingtechnisch dann da einiges aufziehen und die Leute von Social Media wegbekommen und ran ans Spielfeld mit der Bratwurst in der Hand und eine gute Zeit haben.
Ich weiß es nicht, ob unsere Gesellschaft das macht, dass sie sagt, nee, ich will jetzt da keinen 28-Jährigen oder 30-Jährigen sehen. Ich will da mal sehen, wie die jungen Leute sich da das erkämpfen und machen. Und also wenn wir jetzt mal das Modell einfach übertragen würden und würden sagen, so eine Highschool, ne, bis wie lang gehen die denn da? Ob Nielsen sagte mal zu
16
mir.
16 oder sowas?
Nee, da fangen sie an. Und das Durchschnittsalter bei South Dakota war letztes Jahr 19,5 Jahre.
Aber das ist also, ja College dann, jetzt nicht Highschool.
Ja, genau, College.
College, ja.
Würde ich mal sagen, bis 21. Dann müsste man statt einer U20 eine U22 vielleicht machen oder U21. Und da ist jetzt die Frage, nehmen die Zuschauer das an, dass man sagt, wow, das sind jetzt echt die, ne, Schulathleten oder was auch immer. Weil uns fehlt ja auch diese Pride, die die Amerikaner in ihre Schulen haben. Ne? Wenn die,
ja, voll.
Wenn die am College waren, dann kommen die wieder zurück. Wenn bei uns in Würzburg an der Uni studiert hat, dann sagt er, ich habe mal an der Uni studiert.
Ja, genau.
In Würzburg, ne? Studio war in Würzburg. Also, da ist halt
nur interessant, in welchem Bundesland, aber ansonsten,
ja,
was ist dann, ob du jetzt in Nürnberg oder Würzburg oder München studiert hast? Klar, wenn du an der TU bist, vielleicht noch, aber ja.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Kultur. Wir haben einfach eine völlig andere Kultur, darum verstehen wir manche Entscheidungen auch nicht, die woanders getroffen werden. Und die Frage ist halt, ob sowas bei uns messbar wäre.
Ja, ja.
Ja. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja. Es wäre der einzige Anstoß, der mir so einfallen würde.
Schau mal, ob jemand was umsetzen wird davon.
Genau. Aber was ich halt, also was ich sehe, genauso wie die Kollegen auch, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass eben der Jugendsport, ich sage es jetzt mal allgemein, in Deutschland katastrophal behandelt wird. Einfach katastrophal. Und deswegen haben wir auch das Problem, dass auch in der Fußball-Bundesliga deutsche Spieler nicht so gefördert werden, dass überall anders einfach eingekauft werden muss, ne? Weil wir einfach nicht mehr in diese Top Top-Situationen kommen, wo wir Leute ausbilden auf höchstem Niveau.
Ja, ja, also das hatten wir auch bei Olympia damals gesehen, ne? Kam übrigens auch noch, das würde jetzt gerade reinpassen, wir haben auch ein paar Spotify-Nachrichten bekommen, die habe ich nur leider ein paar übersehen, weil wir da eine andere Plattform jetzt auch mit nutzen. Aber da hatten wir ja damals mit der Nadja Quast, Folge 144, damals auch so ein bisschen über Olympia gesprochen. Da kam von Thoma 01, kam dann eine Nachricht, hallo zusammen, die sportliche Förderung in USA im Vergleich zu Deutschland. Sind wir wirklich so im Hintertreffen? Bei den Olympischen Spielen 2024 erzielen die USA 118 Medaillen und Deutschland 36. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung bedeutet dies, pro Million Einwohner erzielte die USA 0,35 Medaillen bei 330 Millionen Einwohner und Deutschland 0,43 Medaillen bei 84 Millionen Einwohner. Lässt dies nicht eher den Schluss zu, dass die Sportförderung nicht in Bezug auf Football, also in Klammern nicht in Bezug auf Football, sondern in Deutschland eher effektiver ist als in den USA? Martin, wie siehst du das?
Ja, ist interessant. Interessante Betrachtung. Wobei der Medaillenspiegel meiner Meinung nach statistisch nicht so erfasst werden kann, sondern es geht tatsächlich um die tatsächlichen Medaillen. Wie viele Medaillen hast du? Völlig egal, wie viele Einwohner du hast. Weil die Talente sind ja da. Also die sind vielleicht nicht in der Masse da, aber sie sind da. Und jetzt geht es darum, wie fördere ich die Spitze, denn egal, ob wir 330 Millionen Einwohner haben oder 83 Millionen Einwohner haben, wir bei Olympia reden wir von der Spitze. Und es sind in Amerika 20 und es sind in Deutschland 20. Also da reden wir nicht von den, die Talentsichtung und Talentförderung mag eine andere sein, aber in der Spitze dann, wenn wir, die da sind, die sehen wir. Also die können wir auch statistisch nicht so erfassen, sondern das ist ein tatsächlicher Athletenpool, den wir haben. Und ja, ich glaube auch, dass wir in vielen Bereichen besser sind, also vor allem effektiver sind. Wir produzieren bessere Trainingseinheiten. Wir sind wissenschaftlicher als das andere, also als das zum Beispiel jetzt mit dem Vergleich mit USA ist, weil die eben aus dem Pool rausarbeiten. Und wir müssen es, die wir haben, die paar, die wir haben, müssen wir einfach besser trainieren. Aber der Anfang, also da geht es um die Erstförderung, die Erstsichtung, die Erstförderung. Die ist eben, die können wir dann einmal aufholen. Vor allem geht es um die Strukturierung und die Planung von Training, dass eben ein 10-Jähriger dann schon 4-5 Mal die Woche trainiert, ohne den Spaß dabei zu verlieren, um weiter zu bleiben, um weiter dran zu bleiben. Da sind wir einfach schlecht. Da sind die Amerikaner einfach besser. Und deswegen haben sie auch die besseren Athleten, die dann da am Ende rauskommen und dann auch die Förderung besser ist dort, in dem Alter. Und da wird's gemacht. Ne? Wir kennen alle das Sprichwort, was Händchen nicht lernen, ne? Dann kann es nimmer mehr. Und im Sport ist es eben brutal. Wir können uns ja dagegen wehren, dass das koordinative und motorische Lernalter zwischen 8 und 12 optimal ist. Und da sind wir katastrophal. Da sind wir halt einfach katastrophal. Und dann muss das ein 17-Jähriger ganz brutal, ganz hart nacharbeiten und wird nie mehr auf den Punkt kommen, das ein anderer schon spielerisch gelernt hat, vor Eintritt der Pubertät.
Ja, Ja, und ich stelle mir halt auch die Frage, was das allgemein mit unserer Gesellschaft machen wird, wenn Jugendliche mit weniger Bewegung aufwachsen, egal ob sie jetzt später mal Leistungssportler sind oder dann nicht, ne? Wir haben viele Bürojobs, wir sitzen viel, Bewegungsmangel, auch Thema Einsamkeit steigt ja durch Social Media, weil man fühlt sich irgendwo zugehörig, aber nicht so persönlich, weil man die Leute gar nicht persönlich kennt eigentlich, was ja auch Thema mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Und da ist ja gerade die Bewegung eigentlich auch gut, Thema mentale Gesundheit, um da weiterzukommen, und hilft natürlich auch vor Rückenproblemen bei viel Sitzen und. Das wird ja.
Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass die Statistik genau stimmt, aber ich glaube, sie jetzt richtig zu interpretieren, der Mensch ist nach wie vor darauf ausgelegt. Also die Evolution geht ja nicht innerhalb von 100 Jahren, sondern das sind ja Tausende von Jahren, wo sich etwas entwickelt. Und wir sind nach wie vor darauf ausgelegt, dass wir am Tag zwischen 7 und 11 Kilometern laufen sollten, glaube ich. Ich glaube, das war die Zahl. Und der deutsche Schnitt liegt bei 700 Meter. Also wir laufen nicht mal 1 Kilometer am Tag.
Ja.
Also aufstehen, Badezimmer, Frühstück, da kriegst du nicht viel zusammen. Wenn du, bevor du dann die 20 Meter zum Auto läufst, da kommt nicht viel. Ne? Und dann fährst du zur Arbeit, dann gehst du von der Arbeit dahin, sind es vielleicht mal 60 Meter, keine Ahnung, von der Tiefgarage bis zum Lift. Also wir sind da einfach schlecht, aber das ist auch eine Entwicklung, der können wir uns auch nicht verstellen. Wir müssen nur einfach auch wissen, dass es so ist. Ja. Und damit werden wir auch nicht besser. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir in jungen Jahren schon viel so Sachen machen würden.
Ja, ich meine, wenn ich denke, wo ich klein war, da waren wir jeden Tag irgendwie draußen mit dem Fahrrad gefahren, mit Freunden getroffen, Inline-Skates gefahren irgendwie, und heute ist vielleicht dann eher das Smartphone.
Es ist so, Johannes, aber da brauchen wir uns nicht. Also da brauchen wir uns nicht höher stellen, als es ist. Hätte es in meiner Jugend die Sachen gegeben, wäre ich auch nicht raus bei Regen. Ne? Also das muss man schon so sagen. Ne? Wir haben bei Nieselregen, da erinnere ich mich, haben wir auch Fußball gespielt, sind halt im Dreck draußen rumgerutscht und gemacht. Aber wir wollten halt nicht zu Hause sein dann mit 14 oder 15. Ne? Wir wollten dann nicht zu Hause sitzen und dann hörst du der Mutter zu oder sonst irgendwas. Wir wollten unter Freunden sein. Es gab auch keine andere Möglichkeit. Hätten wir die Möglichkeit gehabt zu chatten, hätten wir es wahrscheinlich auch getan. Also will ich der Jugend das nicht ankreiden. Das ist einfach so, und du kannst dich so eine Entwicklung auch nicht dagegen stellen. Vielleicht sollten wir im Bildungssystem uns überlegen, was ist gut und was ist nicht gut. Ne?
Ja, aber ich habe mir da trotzdem, weil ich da die Tage auch mal so ein Video drüber gesehen habe, das hat einer schön dargestellt, was eigentlich diese Social Media auch mit uns macht und in der Gesellschaft, und Da verlierst du halt einige Lebensjahre, wenn du viel am Smartphone auch Zeit verbringst. Also wenn du jetzt so als 16-Jähriger mit einer Lebenserwartung von 90 Jahren, wenn du jeden Tag 4 bis 5 Stunden am Smartphone verbringst, hast du am Ende fast 15 bis sogar 20 Jahre verbracht nur am Smartphone, wenn du das hochrechnest.
Mich hat es mal erschreckt. Ich hatte auch mal am Smartphone so ein Spiel. Und irgendwo im Wartezimmer vom Arzt bin ich dann dummerweise da drauf gekommen, wie lange, also da steht, gibt es ja an, oder zeigt dir, wie viele Stunden du schon gespielt hattest, ne?
Ja.
Und da war das ein Tag. Also über 24 Stunden habe ich es wieder weg, dann habe ich es runter. Das ist schon zu viel. Ein Tag weg, ne? Also einfach weg. Wobei du schon auch sagen musst, es entspannt schon auch. Also wenn du dann irgendwas Blödes machst, irgendwas Eintöniges und lässt es dann einfach laufen, das hilft schon auch mal, um runterzukommen, ne?
Es ist aber nur die Frage, wenn du jetzt auf Social Media bist, also so Instagram mit den Reels oder auch TikTok mit den kurzen Videos, also ich merke da, das stresst mich da mehr. Das ist keine Pause für den Kopf. Da ist es, glaube ich, effizienter, mal, keine Ahnung, kurz ein paar Kniebeugen zu machen oder mal 5 Minuten gegen die Wand zu starren oder so, um den Kopf wieder zu entstressen.
Auf alle Fälle. Also das auf alle Fälle.
Ja. Und da habe ich auch noch zwei Tipps für euch, wenn ihr die mal ausprobieren wollt. Ich habe mir jetzt so eine App, die heißt ScreenSen, kann ich auch mal verlinken. Ist nicht gesponsert von denen, aber ich habe mir die mal runtergeladen bei Android. Ich glaube, bei Apple müsste es sie auch geben. Und da kannst du dann einstellen, welche Apps, dass du, wenn du die startest, dann kommt erst mal so ein Bildschirm Rudi dann selber eine Nachricht schreiben? Kannst du mir so, ja, willst du wirklich jetzt hier auf Instagram oder was möchtest du genau auf Instagram? Und kannst dann so 30 Sekunden irgendwie einstellen. Und dann musst du jedes Mal erstmal 30 Sekunden warten, bevor du jetzt Instagram zum Beispiel öffnest. Und ich merke, dass ich dann seitdem viel weniger Lust habe, auf Instagram zu sein. Und wenn ich dann mal drauf gehe, dann überlege ich mir nochmal so kurz, hey, was wollte ich denn jetzt nachschauen? Ich will jetzt bei uns im Podcast auf der Instagram-Seite kurz was veröffentlichen und mich nicht irgendwie verlieren in anderen Videos, die mir angezeigt werden. Ja,
ja, man verliert sich da echt schnell, ne? Das ist wirklich so.
Ne? Ja. Und die App hilft mir wirklich, seitdem bin ich privat weniger so auf Instagram unterwegs.
Das ist gut.
Und ein zweiter Tipp wäre noch, ihr stellt euer Handy auf Schwarz-Weiß ein, grau. Weil wenn der Bildschirm nicht mehr so bunt ist, dann wirkt es nicht mehr so attraktiv. Auch gewisse Influencer, die sich dann, was weiß ich, wie perfekt darstellen. Und weil dieses ganze Bunte auf dem Bildschirm, das fördert auch so ein bisschen die Hyperaktivität, weil man ja so sagt, dass wir immer mehr ADHS-Förderung haben durch so ein Smartphone.
Aber unsere Zuhörer dürfen schon auf Instagram noch die Information kriegen, dass wir einen neuen Podcast gemacht haben, Johannes.
Oder? Ja, das sehen sie doch auch bei Spotify. Einmal die Woche kommt doch eine Folge und dann kriegen sie es doch da auch.
Ja.
Aber den dürft ihr natürlich weiter verfolgen, unseren Instagram-Kanal.
Okay, dann ist alles gut, ne?
Ja, ja. Aber wie gesagt, wenn wir da mal selber schauen, also gibt's wohl eine Statistik, dass wenn du dein Bildschirm auf grau stellst, dass du dann schon 50 Minuten weniger Smartphone-Zeit am Tag verbringst, weil dich dieses Bunte nicht, weil dir das Bunte fehlt und es dich nicht so catcht, ja. Genau. Ja, aber kommen wir wieder mehr zurück zum Football.
Zum Football, ja.
Genau, jetzt hatten wir es ja Thema Jugend auch. Da haben wir in der letzten Woche ja drüber gesprochen, dass die Bulldogs jetzt mit den Cologne Centurions, also die Jugend dann auch mit den Centurions, eine Kooperation einhergehen, haben da ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben dann auch allgemein über das Thema nochmal gesprochen. Und dann haben wir eine E-Mail bekommen von André von den Bulldogs. Vielen Dank für das Erwähnen. Das Thema ELF versus GFL, beziehungsweise ihm ist lieber ELF und GFL, ist ja auch bei euch heiß diskutiert. Wir und die Centurions wollen das wirklich im Leben füllen. Sprecht mich gerne an für ein Interview und wir halten euch informiert. Also André, ich habe dir auch mal eine E-Mail geantwortet. Ich hoffe, du hast sie bekommen. Ich habe mit Martin auch schon gesprochen. Du bist herzlich eingeladen. Dann können wir da im Podcast genauer drüber sprechen, was ihr da vorhabt. Ja, Martin ist natürlich immer so ein bisschen, möchte, dass es dann allen gut geht, wirtschaftlich auch, ja, auch die ELF. Aber da können wir gerne mit dir mal drüber sprechen. Das wird für unsere Hörer bestimmt auch interessant sein.
Sicher, ich bin ganz sicher, dass das interessant wird. Während des Gesprächs freue ich mich auf den Gast, wenn wir das hinkriegen.
Genau, also André, melde dich nochmal. Ich hoffe, du hast die E-Mail bekommen. Wenn nicht, ich habe es auf jeden Fall rausgeschickt. Bei mir ist es rausgegangen. Schreib mir am besten nochmal und dann bekommen wir das auf jeden Fall hin. Ja. Und wenn wir noch bei Jugend sind, wir hatten ja auch mal eine Folge mit dem Max und dem Noah, die an der Highschool waren. Und da hat uns dann der Tommy Liemann noch geschrieben, welche Organisation wurde denn genutzt. Er weiß jetzt als Spielerpapa nicht so, welche Organisation da gut ist. Hast du da was? Und das andere ist, ja, können wir den Max und den Noah mal wieder einladen, Martin?
Bestimmt,
die sind ja noch über ihre Erfahrungen sprechen, ja.
Kommen im Juni rüber, machen dort eine hervorragende Entwicklung als Athleten, als Sportler und als Schüler. Beide sind sehr gut in der Schule und auch sportlich machen sie ihren Weg dort und kommen im Juni oder Juli kommen sie zurück und entscheiden dann, wie es weitergeht, ob sie ein zweites Jahr in die Highschool gehen, also ihr Seniorjahr auch in der Highschool machen und so weiter. Wir haben da, also ich empfehle da immer mehrere Agenturen. Wir haben ein paar Agenturen, mit denen ich arbeite. Also ich muss es jetzt immer sagen, ich mache das Non-Profit, also geht gar nichts, sondern ich gebe dann einfach die Adressen weiter an diese Agenturen. Und ja, die kann man bei uns auch anfragen, einfach die Agenturen. Ich will jetzt da keine große Schleichwerbung machen. Wir arbeiten zusammen zum Beispiel mit den Kulturwerken, also so heißt die eine Agentur. Und das andere ist die STS-Agentur. Das ist eine schwedische Agentur, die schon die macht das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die macht schon seit den 50er Jahren so Schüleraustausche, kommt aus Schweden und hat aber in Deutschland ein Pendant. Und ja, das sind so die, mit denen wir arbeiten. Es gibt dann auch welche, die machen das alleine, die machen das irgendwie persönlich, aber das ist ein riesen Stress mit Versicherung, mit Visa und allem drum und dran. Ja. Also ich empfehle da immer eine Agentur und ich weiß eben, dass ich dann da auch bei der einen oder anderen Rennagentur wirklich super drum gekümmert wird. Da gibt es jede Woche einen Anruf von der Betreuerin, wie es geht, wie es läuft, wie man mit der Familie zufrieden ist und so. Also da wird sich drum gekümmert und das, muss ich sagen, läuft ganz gut.
Okay, ja. Also dann habt ihr hier zwei Tipps von Martin. Könnt ihr euch mal informieren. Ja,
ansonsten einfach melden. Ne? Ich will jetzt da nicht zu viel...
Sollen Sie dich persönlich oder über die German Football Academy? Oder?
Egal, mich persönlich oder über die German Football Academy. Das ist völlig wurscht.
Ja. Genau, genau. Gut. Also, dann könnt ihr da.
Oder über den Podcast, über den Johannes geht es genauso.
Ja, genau. Schreibt mich einfach an. Ja, dann schicke ich sie Martin, dann Martin schickt sie da weiter und dann haben wir ein schönes Weitergeben an Infos, ja. Ja, dann haben wir auch noch eine Nachricht bekommen und zwar vom Franklin Flyer. Da ging es um das Thema Nordic Storm. Er schreibt es so, das hat ja nichts mit Stockholm zu tun. Es gilt als Mannschaft aus Kopenhagen und Malmö. Wie kommt ihr auf Stockholm? Das habe ich mich dann auch gefragt. Wir haben da eben eine Nachricht bekommen. Also es war auf YouTube, wurde es kommentiert, dass halt Stockholm und Kopenhagen recht weit auseinander liegen. Wir hatten damals bei dem Joint Venture, soweit ich mich erinnern kann, wir haben das damals im Dezember aufgenommen. Ich habe es natürlich jetzt auch nicht mehr komplett im Kopf. Da haben wir, glaube ich, über Malmö, glaube ich, gesprochen.
Ja.
Ja. Ich meine, Malmö liegt ja direkt auf der anderen Seite, also zwischen Dänemark und Schweden ist ja die Brücke und dann da liegt Malmö. Die liegen laut Google Maps 45 Minuten auseinander. Und genau darum ging es. Ich habe jetzt aber nochmal auf Wikipedia nachgelesen, wie das bei Nordic Storm definiert ist. Und die gelten eben als Vertretung von den, wie sagt man, Eerosund-Region. Und haben eben deswegen auch, die können halt Spieler aus Schweden und Dänemark, werden als Homegrown dann gezählt. Okay. Und die spielen aber im Gladsock Stadium mit 13.500 Plätzen. Genau, ja.
In Kopenhagen,
ja, ja. Genau. Ja. Genau. Aber wie viele Spieler das denn aus Stockholm kommen würden, meinen, es ist schon recht weit auseinander. Da musst du schon sagen, okay, dann musst du da irgendwie studieren oder beruflich dich irgendwie umorientieren, wenn du da dann spielen möchtest. Ja, schauen wir mal. Aber es ist ja, wir wohnen hier in Süddeutschland. Für uns ist es ein Ticken weiter weg. Deswegen, wenn wir da uns nicht so im Detail dann auskennen. Aber ich bin echt gespannt, Nordic Storm. Ich meine, die haben ja den John Schub geholt als Head Coach, der war 2 Jahre bei Ryan Fire und haben auch von Ryan Fire Jadrian Clark als Head Coach und Glenn Tonga als Running Back ja auch geholt. Also bin mal gespannt, ob die das wirklich schaffen, in der ersten Saison da direkt oben mitzuspielen mit den Erfahrungen, die sie haben von den Ryan Fire Leuten, die da dabei sind. Ja, schauen wir mal. Wie siehst du das Thema?
Ja, Am Ende wird's und im Norden gibt's ja immer relativ gute Offense- und Defense-Line-Spieler, erfahrungsgemäß oder traditionell. Also daran wird sicherlich gemessen sein. Ne? Wie wird die Linie sein? Wie viele Spieler kriegen sie in die Linie? Es wird jetzt sicherlich ein Hype dort oben sein, dass die Spieler dorthin gehen und dort spielen. Die Schweden haben wir ja schon mal gehört, die machen ein bisschen Stress, der schwedische Verband. Damit bist du raus aus der Nationalmannschaft, weil die ELF sich den WADA-Regeln nicht unterwirft. Ich habe jetzt, also ich will jetzt da keinen, auch nein, ich will jetzt da keine Lawine lostreten, aber hat sich jetzt in Deutschland der AVD auch gar nicht dazu gemeldet, ne, wie das ist mit den Spielern, wenn die nicht,
also ich weiß nicht, schaut nicht alle AVD-News durch.
Ja, also ich habe es nicht gesehen irgendwo. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das dann da läuft mit den Nationalspieler aus der ELF, wie das dann ist, ne? Ob die dann da Möglichkeit haben, nicht, oder inwieweit die IFAF dann dem unterlegen ist, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Ja, ja. Aber wenn von unseren Hörern jemand da tiefer drinnen ist, können wir den auch mal im Podcast einladen oder er kann uns auch mal eine Nachricht schicken, dann zitieren wir ihn hier im Podcast. Also gerne in den Shownotes findet ihr unsere E-Mail-Adresse oder bei Spotify kann man ja zumindest eine kurze Nachricht schreiben.
Es könnte ja tatsächlich ein formeller Knackpunkt werden, ne?
Ja. Ja, können wir gerne mal drüber sprechen. Ist ein interessantes Thema, ja.
Weil die Schweden haben da, glaube ich, richtig Rabatz gemacht. Die haben gesagt, nee, gibt's nicht.
Ja.
Wer dort spielt nicht in der Nationalmannschaft. Ne?
Ja. Ja.
Also die Argumentation war Doping-Regelungen.
Ja. Ja. Naja, schauen wir mal, ja. Ja, aber Nordic Storm haben ja auch einige Spieler dann auch so Berlin, Schweden, die mal in Berlin bei den Thunderbirds gespielt haben, gehen dann dahin und so. Also schauen wir mal, wie es sich entwickeln wird. Berlin hat jetzt auch verkündigt, die spielen nicht mehr im Jahnstadion, sondern die spielen jetzt im Preußenstadion mit 3000 Zuschauern, haben sie jetzt was gefunden. Ich glaube, für Berlin auch eine ganz gute Größe. Ich glaube, auch für mehr wie 3000 hatten sie eh nicht, wenn ich mich erinnern kann. Oder haben sie zumindest immer ausverkauft, wenn es
halt ist. Also ich will das Stadion da nicht abwerten, aber es ist halt, glaube ich, wenig Sitzplätze.
Okay.
Eine hohen Tribüne, was ja fürs Football wichtig ist. Da kannst du nicht so wie beim Fußball so raus, sondern du brauchst eine hohe Tribüne, dass du von relativ engen, schnellen Blick nach unten hast. Ja, muss man sehen, was man daraus macht. Bestimmt, man kann aus jedem Stadion was machen. Wenn da die Leute ein bisschen Ideen haben, das ausschmücken, dann sieht es, dann kann man da bestimmt auch was draus machen, dass das gut aussieht. Das so, also warum nicht? Ja. Ne? Wie du sagst, solange man nicht 8.000 oder 10.000 Zuschauer da reinbringen muss, das ist ja alles machbar. Ne?
Ja.
Mein Glas ist schönere Fernsehbilder, so. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da alles für Voraussetzungen sein müssen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, auch Paris sieht jetzt ein kleineres Stadion. Die spielen jetzt im Stade Bauer mit 5.600 Zuschauern. Die hatten ja auch ein recht großes Stadion, wo auch schöne Bilder waren. Ja, und auch die Cologne Centurions haben verkündet, dass sie im Südstadion spielen werden.
Ja. Das ist auch jetzt nicht der Burner, ne? Also da brauchen wir uns auch nicht drüber reden. Das war jetzt auch noch nie, das war ja immer mal Stadion der Falcons, der Crocodiles. Dann, ja, also da waren schon immer Spiele drin, aber das ist jetzt auch nicht das beste Footballstadion. Aber woher willst du eins nehmen, wenn du keins hast? Und jetzt holt uns vielleicht doch ein bisschen das ein, dass wir halt in unserem Sport, was aber wahrscheinlich auch ganz normal ist, einfach nie auf Infrastruktur Wert gelegt haben, sondern immer nur Spieler und da muss man und da brauchen wir und da müssen wir da machen. Und ich weiß, will ich ja gar nicht ausnehmen. Ne? Ich habe dann auch, wir brauchen Trainingsgelände, wir brauchen dies und jenes. Mhm. Auf Infrastruktur vielleicht nie so groß Wert gelegt. Jetzt holst du uns irgendwann mal ein, wenn du halt dann größer werden willst. Ne?
Ja. Ja, und es war ja auch so bei den Prag Lions, die haben ja ständig gewechselt, ihr Stadion.
Ja.
Und die haben jetzt auch verkündet, dass sie jetzt fest im Stadion vom FK Viktoria Zivkov spielen werden. Da haben sie jetzt da auch eine Kooperation mit dem Fußballclub vor Ort gemacht. Dann haben die das auch nicht mehr, dass die ständig woanders spielen müssen.
Ja.
Was ich auch es gibt viele Spielerwechsel gerade und Verlängerungen. Da will ich nicht auf alles eingehen. Ich habe mir jetzt mal ein paar so rausgepickt, was ich spannend finde, dass es jetzt wohl den ersten Kolumbianer in der ELF geht. Der Defensive End Stuart Masquier aus Mexiko wechselt jetzt zu Rhinefire. Da würde mich mal interessieren, wie ist es noch beschrieben, da er bei den Titans Cali in Kolumbien begann, zählt er laut der Rheinischen Post als E-Import. Aber wie ist so der kolumbianische Football-Markt, was sind da so deine Erfahrungen aus Süd-Mittelamerika?
Das ist immer Frage der Definition. Also ich glaube, nach Mexiko gibt es keinen wirklich interessanten Staat noch. Und wahrscheinlich hat er halt in Mexiko irgendwo in einem College gespielt.
Genau,
in
der University del Valle in
Mexiko. Und die Mexikaner haben ja so dieses amerikanische System ungefähr und da gibt es eine Football-Liga. Und deswegen glaube ich, ist er da ganz gut. Aber jetzt Kolumbien selbst ist mir jetzt nicht bekannt, dass die eine große Football-Tradition haben.
Okay.
Also die werden halt dann nach Mexiko gehen zum Studium und dort Football spielen und dann.
Ja. Also muss man eher so auf die Latinos schauen, die in Mexiko mal waren.
Ja, denke ich. Also der mexikanische Markt ist wichtig, der ist auch gut fürs Recruiting. Den muss man anschauen. Ja. Da gibt es immer wieder wirklich sehr gute und herausragende Spieler. Aber das ist, also Kolumbien eher nicht.
Okay. Und es zählt dann eben als E-Import, weil er mal in Kolumbien gespielt hat. Wenn er jetzt in Mexiko angefangen hätte, würde er nicht mehr als E-Import
zählen, oder? Ich weiß die Regularien nur noch von vor 2 Jahren. Und es ging tatsächlich darum, wo man das Footballspielen begonnen hat. Wenn man in einem Land begonnen hat, das eben ein Highschool-System hat, dann zählst du nicht so. Das war ja auch mit dem Dominik Eberle so eine lange Diskussion. Was ist er? Dann hatten wir die Diskussion, wie hieß er denn? Der Wide Receiver von Leipzig, der auch in Rotenburg auch gespielt hat, der dann zur CFL gegangen ist. Also das ist eine lange Frage und ich weiß noch, in den Coaches-Meetings ist das oftmals ein bisschen kontrovers diskutiert worden, weil dann die Liga doch so eine eigentümliche Auffassung von dem hatte, eine eigene Auffassung und Ich glaube, dass das Einzelentscheidungen sind, die dort getroffen werden, und die sind im Interesse der Liga. Und ja, denke ich mal, das ist sowas.
Okay, ja. Ja, ich meine, am Ende wollen sie die besten Spieler irgendwie haben, und dann hilft es ihnen schon, wenn sie noch einen A-Spot dann offen haben.
Ja, ja. Genau. Das geht halt in der GFL nicht. Da hast du klare Strukturen. Wenn du eine Unternehmensstruktur hast, dann kannst du die ändern, so wie du das eben möchtest.
Ne? Mm, ja.
Und das ist.
Produkt, ja, spannend bleibt, ja.
Genau. Ja, genau. Das ist ja spannend. Das ist ja kein unspannendes Produkt.
Ja, genau. Dann habe ich noch von der Stuttgart Search, weil du da auch Head Coach warst, da ist jetzt das Linebacker Louis Bach und Nikolas Knoblauch. Die wollen bei ihrer Mission Finale daheim, schreibt der Sebastian Mühlenhof, werden da mit dabei sein. Die haben ihren Vertrag verlängert. Und auch Linebacker Maleka Mbala und Luca Siebert werden weiterhin für die Search spielen. Ja. Mbala ist Nationalspieler. Also anscheinend klappt das nach wie vor da, aber ob er dann weiterhin Nationalspieler sein kann, wenn er bei der Search bleibt, wäre dann interessant, ob es da irgendwie ein Thema gibt.
Ja, aber ich glaube, also, ja, wenn man es in Ruhe lässt, könnte es vielleicht einfach so gehen.
Ja, und du kennst die Spieler ja teilweise auch noch.
Also ich kenne, ja genau, den Nikolas, den Louis Bach kenne ich nicht als Search-Spieler, sondern aus Rodenburg ab der Tauber, das ist ein Rodenburger. Mhm, der Louis kommt ja von hier. Der war am College drüben, auch in den USA, und den Siebert, den kenne ich jetzt nicht, aber die anderen drei kenne ich.
Ja, in Mbala noch, ja.
Ja, Mbala kenne ich auch, ja. Der hat bei mir noch angefangen.
Genau, das weiß ich. Den hatte ich, glaube ich, sogar mal interviewt damals, weiß ich
gar nicht. Ja, das kann sein, ja. Ganz, ganz sympathischer junger Mann, sehr ehrgeizig und ganz auch verdient. Hat immer wieder Rückschläge gehabt, immer wieder leichte Verletzungen, und ich finde es toll, wie der sich da reingekämpft hat und da jetzt zu einer festen Größe geworden ist.
Ja, und dann schauen wir, wenn Rheinfire so ein bisschen gute Spieler, ein Quarterback-Wechsel jetzt dann auch hat mit Jadrian Clark, wenn der nach Nordic Storm gewechselt ist, haben sie gute Chancen auf jeden Fall, dann wieder weit zu kommen und ihr Finale daheim hoffentlich auch spielen zu können. Ja.
Finale zu Hause wäre natürlich eine ganz tolle Sache. Ne?
Ja. Schauen wir mal, wie es laufen wird. Ja.
Wobei es schon ein paar Sachen zu knacken gibt. Ne? Also ich würde jetzt mal Paris nicht unterschätzen. Die Vikings sind immer eine Nummer. Ja. Also
und es war ja auch bisher jede Saison, dass es dann doch irgendwie eine, in Anführungszeichen, Überraschungsmannschaft gab. Auch Madrid kannst du nie unterschätzen. Auch Nordic Storm hört sich irgendwie interessant an, was sie aufbauen da.
Genau. Ja. Auch die Panthers müssen irgendwann mal weiterkommen. Ne? Sonst wird es langweilig
für dich. Ja. Auch bei den Sea Devils in Hamburg, Schwan Fatah, habe ich auch letztens ein Video gesehen, wo er so eine Ansprache hält und sagt, hey, Mindset, wir sind Nummer 1, wir werden alle schlagen und wir sind ein Gewinnerteam. Er will nicht so ein Mindset haben mit, ja, wir sind froh, wenn wir mal ein paar Spiele gewinnen. So. Also schauen wir mal. Ja. Dann die Centurions haben auch einige Spiele jetzt noch veröffentlicht. Hatten wir ja lange auch wenig gehört, aber jetzt die letzten Wochen echt viel. Bin mal gespannt, wie die dann starten werden, die ELF-Saison. Und auch noch ein Spielerwechsel jetzt aus der GFL, und zwar von den Potsdam Royals, die ja letztes Jahr und vorletztes Jahr jeweils den GFL-Bowl gewonnen haben. Wechsel jetzt ein wichtiger Spieler, Wide Receiver Brandon Berliu, hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen, der US-Amerikaner wechselt zu Nordic Storm. Bin mal gespannt, wie dann die Potsdam Royals, haben jetzt doch ein paar gute Spieler, wie die nächste Saison reinstarten werden. Was hast du da so mitbekommen?
Wird man sehen, was ich gesehen habe, sie haben einen hervorragenden Quarterback, also von den Statistiken her einen sehr guten neuen Quarterback geholt.
Okay.
Das ist aber nicht ein Name, aber das habe ich vor kurzem mal gelesen, das fand ich ganz interessant, den fand ich echt.
Okay, ja. Also glaubst du schon, dass die weiterhin oben dabei sein werden, die Royals? Dann schauen wir mal, ja. Ja, ich schaue gerade parallel mal, ob ich es noch auf die Schnelle rausfinde, wer der Quarterback ist. Tyrell Pickram, neuer Quarterback der Potsdam Royals, hat in der CFL für Ottawa Red Blacks und Winnipeg Blue Bombers gespielt. Und CFL haben schon auch,
gut. Finde ich interessant. Was ich interessant finde, ist, dass die ELF auf die GFL nutzt, um Spieler zu rekrutieren, die GFL dann wieder sich neue aus den USA holt. Das finde ich interessant, weil da hätte ich jetzt erwartet, dass da die ELF einfach die besseren Möglichkeiten hat, sich direkt in den USA zu bedienen. Aber gut, das ist
halt so. Ja, Wobei die Potsdam Royals, ich weiß natürlich nicht genau, aber die haben, glaube ich, auch ganz gute Sponsoren und da könnte schon sein, dass dann Spieler eigentlich bei den Royals besser verdienen, sogar wie jetzt in der ELF eventuell bei manchen Mannschaften. Und dann,
bestimmt, ja, bei den Top-GFL-Mannschaften ist es auch so, ne? Also da gibt es auch keine Frage.
Ja, genau. Und dann habe ich noch so als letztes, was ich mir aufgeschrieben habe, wegen der American Football EM, da würde jetzt auch offiziell verkündet, dass vom 25. bis 28. Oktober wird die Finale Final Four Turnier in Deutschland ausgetragen. Ein Halbfinale findet in Ben-Rath-Stadion in Düsseldorf statt und die anderen Partien im Grotenburg-Stadion in Krefeld.
Okay.
Ja.
Ja, ist natürlich blöd, es ist tatsächlich wieder zum Jugendletterturnier.
Okay, es ist wieder parallel Ende Oktober.
Es ist wieder parallel, das ist jetzt nicht so gut, aber ich glaube, da hat der AVD auch wenig Einfluss drauf.
Ah, okay. Ist dann echt schade, wenn das dann wieder parallel läuft. Dann.
Ja, aber es waren letztes Jahr nicht viele Leute, die da hochgefahren sind zu dem Länderspiel. Ich glaube, dass das Jugendländerturnier ist ja mehr besetzt mit Eltern. Auf der anderen Seite haben die Scouts halt ein Problem, also die ja so ein bisschen nach Spielern sich umschauen, weil du hast dann halt im Jugendländerturnier die besten Jugendlichen ganz Deutschlands da und also ich sage jetzt mal, die Jugendnationaltrainer, die haben halt ein Problem, ne? Die können jetzt nicht zum Herrenspiel, sondern die sollten dann eigentlich da sein und also das finde ich schon ein bisschen doof, aber ich glaube nicht, dass der AVD da irgendwas dafür kann, sondern diese Regelungen macht die IFAF oder die EFAF in dem Falle, die Europäische Football Association. Und die machen es halt später, als jetzt die Jugendauswahlen ihre Termine setzen. Und wir haben halt nur 52 Wochenenden, mehr geht halt nicht mehr.
Ja, das ist dann so. Ja.
Das ist einfach so.
Aber da habe ich jetzt auch noch, da haben wir wirklich alle offenen Nachrichten von Spotify noch durch. Da kam noch von C-Spring, kam noch Glückwunsch zum Gewinn des Jugendländerturnier an Coach Hanselmann.
Dankeschön.
Ja, mal schauen, ob du es verteidigen kannst, back-to-back dann.
Ja, das wird Herausforderung werden. Also ich will das jetzt nicht vorher gleich entschuldigen, aber wir haben natürlich 50% der Spieler, die jetzt Seniors waren, also jetzt mal in der Terminologie der Colleges zu bleiben und Highschools. Wir haben 50% Seniors, die jetzt raus sind. Ja. Die gilt es zu ersetzen. Es gibt ein paar hoffnungsvolle Leute, die wir wirklich schon gesehen haben, junge Leute, aber die brauchen halt Spielpraxis und Erfahrung, um dann da reinzukommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir hatten da natürlich, also da will ich die Lorbeeren nicht alleine ernten, sondern wir hatten schon von meinem Vorgänger sehr gute Mannschaft übernommen, die einfach auch vom Alter her gepasst haben. Also 50% Seniors, wenn du hast, dann hast du schon, die haben ja schon 3 Jahre gespielt oder 2 Jahre in der Auswahl gespielt. Also das war da schon auch ein ganz, ganz großer Vorteil, den wir hatten.
Okay, ja. Ja, und ich meine, du hast ja auch gute Coaches dabei gehabt, die dich komplett mit unterstützt haben.
Das ist ein riesen Trainerstab und dann muss man auch sagen, da bin ich in Bayern schon jetzt auch privilegiert. Der Verband macht sehr viel für die Auswahl. Also die wird hier nicht stiefmütterlich behandelt, sondern die Auswahl ist das Aushängeschild des Bayerischen Footballverbandes. Und die Bavarian Warriors sind im Verband eine anerkannte und unterstützende Institution. Und da helfen auch alle Vereine mit. Da gibt's also keinen Verein, der sagt, hey, ich bin da nicht dabei, es interessiert mich nicht, sondern die Bavarian Warriors werden von den Vereinen sehr respektiert und jeder ist froh, wenn er jemanden dabei hat, wenn er sagt, hey, ein paar Jugendspieler von meinen Leuten sind bei den Warriors dabei gewesen. Das ist ja schön, ist wirklich eine sehr schöne Sache in Bayern.
Ja. Ja. Und das zeigt dann auch, wenn wir es vorhin hatten mit dem Thema Jugend, dass da in Bayern schon dann gefördert wird, aber klar, am Ende machen es dann die Vereine und nicht nur die
bayerische Auswahl. Wir haben ja wenig Einfluss drauf. Wir können ja nur sagen, Leute, schickt die Leute in die Auswahl, schickt sie zu den Sichtungslehrgängen, schickt sie zu den Lehrgängen generell und bringt die Leute her und dann versuchen wir da was zu machen und versuchen damit natürlich auch attraktive Positionen zu schaffen, damit Jugendliche sagen, hey, da gehe ich in den Verein und da spiele ich und dann habe ich die Chance, auch mal in die Auswahl zu kommen. Ne? Ja. Also das sind alles die Möglichkeiten, die wir haben, aber an sich natürlich sind die Vereine diejenigen, die die Arbeit da für uns alle machen.
Ja, letzten Endes,
Letzten Endes muss man das einfach auch so zugeben,
ja. Ja, gut. Hast noch was, was du über Jugendmannschaft noch berichten möchtest?
Nein, momentan. Also es läuft alles. Wir werden am 6.4. eine erste Maßnahme für Jugendliche in Bayern haben. Da geht es aber nicht nur um die Auswahl, da geht es um alle Jugendlichen. Hintergrund ist, wir nennen es ein Position Camp, dass wir auf allen Positionen einen Tag lang Spieler ausbilden mit den Auswahltrainern. Okay. Und der Hintergrund ist eigentlich nicht der Spieler, sondern der Hintergrund ist, dass der Verband immer wieder gefragt wird, Mensch, es gibt nur die Coaches Convention zur Verlängerung unserer Lizenz. Und man hat eben dann ein Projekt ins Leben gerufen, wo man sagt, hier könnt ihr auch als Trainer eure Lizenz verlängern und könnt Lizenzpunkte, Verlängerungspunkte sammeln. Also am 6.4. sind natürlich auch viele Trainer oder alle Trainer eingeladen, die ihre Lizenz verlängern wollen.
Okay, ja. Also wird da auch was geboten dann, ja.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, ja. Sehr schön, sehr schön.
Gibt's 100 Schirme? Viele werden halt dann den ganzen Tag lang geguckt, ne? Das ist natürlich auch was wert.
Okay. Gibt's von der German Football Academy noch gerade? Habt ihr da
wir haben was ausstehen? Wir haben jetzt noch zwei Doubleheader, bevor wir die Leute wieder in ihre Saisons lassen, wollen wir sie ja wieder in Ruhe lassen. Mien ist in Rothenburg, glaube ich, der 23.3. und in München der 30.3.
Okay, ja. Also wenn er da noch, gibt es noch Plätze oder ist schon
ausgebucht? Ja, es gibt, also glaube ich, ja, glaube es gibt noch Plätze, ja.
Genau, ja. Also an dich schreiben oder direkt an die German Football Academy. German
Football Academy und dann, oder an mich und dann geht es los.
Geht es los, ja, ja, ja. Ja, wie ist denn allgemein so, meine, jetzt haben wir Mitte März fast schon, so bei den ganzen Vereinen, was steht da gerade an als Coaches, woran arbeiten die gerade, arbeiten die schon recht eng mit den Spielern, wie ist da normal der Stand?
Also ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich persönlich bin jemand, der jetzt immer noch ganz stark, also was wir jetzt haben, sind Kraftwerte, Athletikwerte. Also ich würde jetzt ganz stark an der Athletik arbeiten, der Spieler, um dann eben die Amerikaner, ich nenne es immer Camp, um dann ins Camp zu gehen. Das heißt also 6-8 Wochen vor Saisonbeginn. Also man rechnet ja immer zurück. Man nimmt Saisonstart und dann rechne ich zurück, wie viele Trainingseinheiten benötige ich denn, um mein Playbook zu installieren, um dann eben Install und Teaching Forwards zu kriegen, und das kommt dann in diese Phase. Also momentan geht's ja in die Athletik ganz viel solche Dinge, vielleicht die ersten Terminologien, die ersten OTAs, also kleine Camps, Wochenendcamps, wo man sagt, da fangen wir mal an, über die Terminologien, über Drills zu reden, damit die dann später eben schneller verinnerlicht werden. So wie es jetzt eben Colleges NFL macht und Colleges jetzt den Springball. Die haben jetzt einen Springball und da fangen die mal das erste Mal mit Football an. Da werden die Drills erklärt, die dann im Sommer geteacht werden. Und dann kann man dann eben schneller übergehen. Also das sind so Dinge, die ich jetzt empfehle oder die ich jetzt machen würde. Okay. Aber jetzt schon da voll, also ich brauche jetzt zum Beispiel noch keine Ausrüstung. Ne? Ich würde jetzt noch keine Ausrüstung brauchen. Vielleicht einen Hut aufgesetzt, damit man so ein Gefühl dafür hat, aber alles noch über die Füße, über die Beine, über die Athletik zu arbeiten.
Ja, und wie weit steht das Playbook an sich schon normal?
Nur die Terminologien und die Drills, also die werden gepiept, ne? Also ich würde jetzt sagen, welchen Drill nehmen wir dafür? Hey, das ist da, dann machen wir das und dann machen wir den nennen wir so, der ist so benannt, den machen wir dann. Und das Playbook, also den Install, würde ich erst im Camp anfangen. Also mit Beginn des Camps beginnt auch der Install.
Okay. Ja. Ja, gut. Dann haben wir es, glaube ich, für heute, Martin, oder?
Wir haben es für heute, ja, denke schon. Also ich habe jetzt auch nichts mehr.
Gut. Dann entlassen wir euch und genießt die Zeit jetzt noch, bis dann Football wieder losgeht, wenn man es dann auch anschaut. Und an alle Spieler gutes Training. Also trainiert eure Athletik, ist, glaube ich, die Message. Genau.
Das ist die Message, ja.
Ja,
hilft dann auch. Vergesst, das ist ein Laufsport. Laufen gehört dazu.
Also nicht nur Pumpen im Fitnessstudio.
Nicht nur Pumpen, sondern auch Laufen, das gehört dazu. Das ist ein Laufsport.
Ja.
Und alle Jugendlichen in Bayern, die fordern wir auf, dass sie zu den Maßnahmen der Warriors kommen können und dort einfach einen Einblick in das bekommen, was wir da so machen.
Ja. Was hältst du eigentlich von diesem Hyrox-Trainingsansatz?
Naja, Hyrox ist eine andere Sportart. Also ist ja auch, und Hyrox ist ganz stark Kraftausdauer.
Ganz aber, ist es so vom Training her, so dieser Grundgedanke, ne, dass du dann, du läufst einen Kilometer, dann machst ein paar Kniebeugen, dann läufst du wieder einen Kilometer, stemmst so ein paar Gewichte. Wie siehst du diesen Ansatz auch aufs, für Footballer, als Football-Vorbereitung?
Nein, für Footballer sehe ich es nicht sehr zielführend. Das ist wie damals auch, war auch mal ein Hype, dann CrossFit. Ja. Das ist eine andere Sportart. Für mich wäre es nicht zielführend für einen American-Football-Spieler. Das ist eine Sportart, die einfach sehr stark auf Kraftausdauer ausgelegt ist.
Ne? Okay, okay. Und der Trainingsansatz hilft jetzt dann nicht.
Ja, so und wir sind Football, eher, ja. Also ich siedle uns mehr bei den Spezialisten an. Also Gewichtheber, Speerwerfer, Lookalike. Ne? Wir sind ein Sport mit ganz viel Spezialaufgaben und Spezialisten. Und da würde ich uns eher ansiedeln. Jetzt dieses Dinge zu kombinieren, die sind schon mal gut. Ne? Plyometrics, ja. Das muss man alles mal machen. Das gehört alles dazu. Aber das wiederholt sich im Jahr immer wieder. Aber die Grundlagenausbildung ist für uns eine wichtigere.
Okay, okay. Gut, dann haben wir das auch noch geklärt.
Auch die Schnelle.
Auf die Schnelle noch, ja, genau. Ja. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, stellt uns gerne noch Fragen zu dem Thema, dann kann der Martin vielleicht noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Wie gesagt, per E-Mail oder Spotify oder Instagram können uns immer schreiben und können wir da drauf eingehen. Also dann, vielen Dank wieder fürs Anhören. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr auch Leute aus dem Football trefft und euch mit denen unterhaltet. Wenn es euch was hilft, dann hilft es anderen bestimmt auch. Unseren Inhalt, den wir hier weitergeben. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao.